Die Fahrkarten bitte.
Oh Mann, Alter. Ja. Und dann auch bitte die Aufnahme starten und hast du dann unter Landtonik gebaut, was du.
So, willkommen im Wochenende. Wir sind am Ende der ersten Tagungswoche. Normalerweise würden wir jetzt im ICE oder im Auto oder in dem Verkehrsmittel unserer Wahl sitzen und würden uns nach Hause begeben und würden sagen, ach, endlich nach einer langen, anstrengenden Tagung, die natürlich sicherlich auch sehr ergiebig war, haben wir uns jetzt ein Wochenende verdient und können weiter an unseren Projektanträgen schreiben oder was wir halt sonst so machen müssen. Aber nein, es geht weiter nächste Woche. Wie ist es denn bei euch? Fühlt es sich auch an wie zu Ende oder sind wir mittendrin oder wie schaut's aus?
Ich habe mich vorhin gefragt, ob wir jetzt für diese ganze Geschichte einen Dienstreiseantrag stellen müssen oder nicht. Also ist das jetzt eine Dienstreise oder passt das nicht in den Modus? Also zumindest ist die Dienstreise nicht beendet, so viel steht mal fest. Aber ich merke bei mir selber, dass ich auf jeden Fall so einen leichten Spannungsabfall jetzt habe, so nach dem Ende der Woche. Also es gab so diese Höhen und Tiefen, also ganz am Anfang super euphorisiert, dann in der Mitte merkte ich dann, oh Gott, 6, 7, 8 Stundentage vor der Kamera sind ganz schön ermüdend, aber jetzt gestern und heute war dann nochmal so ein kleines Hoch und jetzt bin ich irgendwie ganz guter Dinge nach dieser Woche. Also ich fand es hier überraschend ergiebig.
Das Thema ist schön, ich weiß es nicht.
Ich bin, glaube ich, wellentechnisch umgedreht. Ich bin jetzt irgendwie kaputt, die letzten 2 Tage haben irgendwie an mir rumgemergelt. Und irgendwie ist es komisch, dass man jetzt weiß, nächste Woche geht es gleich weiter. Also ich bin gespannt, wie sich die Spannung, also ob man dann jetzt übers Wochenende regenerieren kann, ist auch eher irgendwie so eine Frage, wahrscheinlich eher privater Lebensumstände. Aber da kommt ja noch eine Menge, ne? Also auch eine Menge, auf die ich mich freue, so. Also ein Vortrag, also klar, und ich habe auch noch einen Vortrag und ich muss auch noch eine Session moderieren. Das, also ich kann gar nicht raus. Ja, ein bisschen gefangen fühle ich mich. Wie in so einer, kennt ihr Lengolias oder so? Wo dann diese kleinen Monster die Zeit auffressen? Ungefähr
oh,
so.
Großartiger Film. Großartiger ja. Film. Ja, für mich fühlt sich...
Weniger.
Ja, ein bisschen, ein paar Ähnlichkeiten hat's. Hat ein anderes Zeitkonzept. Aber auf Zeitkonzepte können wir ja vielleicht auch noch zu sprechen kommen, wenn wir über die Donnerstagabendveranstaltung sprechen. Aber ich wollte noch kurz zur Dienstreise. Zur Dienstreise nochmal zurück. Also ich fühle mich hier auch ein bisschen wie auf Dienstreise. Ich bin ja jetzt seit 2 Wochen in Amsterdam und schon auf der Tagung. Also irgendwie fällt das jetzt so ein bisschen ineinander. Gleichzeitig auf Tagungen sitzt man ja auch auf diesen harten Holzbänken, die es dann in diesen Vorlesungssälen gibt und ist danach ganz verspannt und denkt sich, ach, jetzt endlich mal wieder auf einen bequemen Bürostuhl oder auf einen schönen Sessel oder sowas. Das gibt's ja meistens nicht bei Tagungen. Und jetzt habe ich hier in meinem kleinen Zimmerchen in Amsterdam, habe ich jetzt auch so einen extra schicken, aber auch harten, unbequemen Stuhl. Also ich fühle mittlerweile auch ein bisschen Neid, dass sich unser Liebling Herr D. das traut. Also das, Contenance, sag ich. Contenance.
Oder Video ausschalten und sozusagen über Knopf im Ohr dann über das Handy hören. Das habe ich jetzt zumindest mal. Also ich bin auch so ein bisschen aus der Spannung gefallen. Ne? So diese Donnerstagabendveranstaltung, da habe ich dann irgendwann gedacht, irgendwo muss man ja diesen doofen Alltag, der sich ja hier viel mehr aufdrängt und der Haushalt, den muss man ja dauernd reinbringen, ne? Und bei mir war es einfach so, ich musste auch irgendwann mal einkaufen gehen, so. Also habe ich mir das dann irgendwie über die Zoom-App reingesetzt, wobei ich ja auch, also das finde ich wirklich so ein bisschen, der Alltag ist auf Tagungen ja eh immer so ein bisschen, ne? Also dass Wissenschaftler auch Menschen und Wissenschaftlerinnen auch Menschen sind, die irgendwie einen Alltag haben, das ist immer eh so ein bisschen ausgeblendet. Aber heute ist mir auch erst aufgefallen, dass die einzige Pause, die ja dieses Tagungsprogramm hat, noch nicht mal sozusagen semantisch als Mittagspause ist, sondern da machen ja dann die Verlage die Verlagskaffeepause. Und da habe ich mich dran erinnert, ich weiß nicht, ob ihr das kennt irgendwie, dass es in den 70ern mal in irgendeiner Frauenzeitschrift eine Diät gab zur Empfehlung, die bestand nur aus Wein, Kaffee und Eiern. Und ich habe das Gefühl, das ist die Vorstellung, wie Wissenschaftler sich ernähren, ne? So, die stehen früh, um 10 sind sie vor diesem Laptop und zack, er geht an. Und dann in der Verlagskaffeepause nehmen sie quasi dann sozusagen wahrscheinlich ihren Kaffee und ein Ei und abends trinken sie eine Flasche Wein und dann geht es am nächsten Tag weiter. Da bin ich gespannt, wohin uns das kognitiv sozusagen in die nächsten Wochen führt.
Aber nur mal die Frage an euch gestellt, habt ihr mal eine dieser Kaffeepausen, dieser Verlagskaffeepausen besucht? Ich habe es nicht geschafft. Wenn ich mir diese halbe Stunde nicht nehmen würde, dann würde ich quasi komplett rund um die Uhr hier sitzen und allenfalls noch von den restlichen Wassertropfen in irgendwelchen Flaschen mich ernähren. Das würde einfach nicht funktionieren.
Ja, aber
also Kopfschütteln hilft tatsächlich also nicht. Also ihr wart auch nicht da. Okay.
Nein. Aber also ich habe ja auch schon berichtet, dass ich ja bereits am Dienstag das Experiment Streamen beim Lidl-Besuch schon probiert habe. Interessant finde ich dabei auch noch, also es geht, und es wurde ja auch schon berichtet, dass andere Leute auch schon beim Kochen gestreamt, also sich sozusagen als Zuschauer der Konferenz teilgenommen haben und so. Aber es gibt ja auch einen unterschiedlichen, wir haben über die Beteiligungsstatus, in Sitzungen gesprochen. Und zwar, also das macht man bei Sitzungen, die vielleicht nicht ganz so wichtig sind, wo man sagt so, interessant, da gucke ich jetzt mal rein, ob es da irgendwie spannend ist, vielleicht ist ja irgendwie lustig, vielleicht, aber das ist jetzt nicht mein aktuelles Forschungskerngebiet. Es gibt ja solche Sitzungen, da kann man dann vielleicht auch mal den Ton ausmachen und nebenher telefonieren, aber dann natürlich mit Bild aus. Aber es gibt auch die Sitzungen, wo man sagt so, da forsche ich gerade dran, da will ich einen Projektantrag stellen, da in dem Feld muss ich mich beweisen. Da bin ich jetzt mit voller Energie dabei und dann macht man das nicht. Da finde ich auch gibt es auch eine Selektion. Und vielleicht nochmal, um das zu parallelisieren mit normalen Tagungen. Also kennt ihr das auch, wenn man so auf Tagungen unterwegs ist und dann hat man vielleicht morgens zwei wichtige Sessions, wo man denkt, da will man hingehen und dann denkt man sich, jetzt habe ich nochmal 2 Stunden Pause und danach ist wieder eine Session. Dann kann man irgendwie eine Runde spazieren gehen und manchmal ist man auch schon so ermattet, denkt sich, ich will mich einfach nur irgendwo hinsetzen. Und dann geht man halt irgendeine Session rein, die einfach in der Nähe ist oder so und schaut sich das einfach mal an, was dann manchmal auch ganz produktiv sein kann. Kennt ihr das?
Ja, ich würde es gerne auch nochmal, also ich würde es so ähnlich aufgreifen und in Bezug zu der jetzigen gerade Kongresssituation beziehen. Was ich gerade habe, ist so, dass ich wüsste, dass ich bei manchen Sachen einfach physisch zu erschöpft schon wäre und dass ich jetzt manche Sessions nicht besuchen würde, wenn sie in Co-Präsenz stattfinden würden. Und dass ich jetzt schon merke, dadurch, dass du dich dann doch irgendwo nochmal gemütlich hinbegeben kannst, kannst du die Leute halt mit in deinen Alltag mit reinnehmen. Und ich kann jetzt schon in Vorträge reinhören, in die ich sonst nicht reingekommen wäre, weil ich es einfach nicht geschafft hätte von der Erschöpfung her. Und ich wollte nochmal einmal Pauls Sache aufgreifen. Was ich interessant finde, ist dieses zum Tagungsort hinfahren, ist ja auch so eine Form von nicht sich Urlaub nehmen, aber sich frei zu nehmen von seinem Alltag und zwar ganz systematisch. Also so, dass dein häusliches Umfeld eben weiß, dass du nicht da bist. Du nicht für den Partner, die Partnerin gerade ansprechbar bist auf eine bestimmte Art und Weise, für Kinder, für Haushalt und Co. Und das finde ich, das merke ich auch. Also dass da diese verschiedenen Handlungsstränge, Relevanzen sich so in die Quere kommen und dass das tatsächlich hilfreich ist, wenn man wirklich zu einem anderen Ort fährt und dadurch wird der Kongress auf jeden Fall viel stärker mit eingeschliffen, sozusagen. Ja,
ja wahrscheinlich. Nee, ja, nicht nur, ich merk das gerade, wenn man selber moderiert oder wenn man selber vorträgt, ne, dass es dieses Hinkommen und Eingrooven gar nicht gibt. Sondern auf einmal ist es da. Es ist halt wirklich ein On-and-Off-Knopf. Ne? Du machst an und die Konferenz ist da. Du drückst drauf und die Konferenz ist aus. Ich wollte noch auf was von René zurück. Also dieses, weil das war so eine meiner Lieblingserfahrungen der letzten 2 Tage. Ich war in diesem am Donnerstag im Panel 4, Renationalisierung. Super spannendes Panel. Fand ich auch sozusagen eine der wieder so der kleinen, schönen Ideen, die ich fand, war in so einem Vortrag von Anna Amelina. Die hat postkoloniale Theorien auf sozusagen auf die deutsche Wiedervereinigung übertragen, um quasi mit postkolonialen Theorien so ein bisschen dieses Wiedererstarken der Rechten im Osten so ein Stück weit zu beschreiben. Super cooles Ding. Aber was ich auf der Metaebene viel geiler fand, war, das ist ja was, das ist jetzt nicht unbedingt mein Thema, ne? Das ist ja das Schöne, dass man sich auf dem DGS-Kongress auch, sage ich mal, so einen Überblick über Themen sozusagen kriegt, die vielleicht jetzt gar nicht irgendwie so im eigenen Arbeitstagesgeschäft drin sind. Die haben aber sich was Schönes gedacht, was dann aber auch, sag ich mal, viel über Soziologinnen und Soziologen als Menschen aussagt. Die haben ich irgendwann gesagt, also waren so 100 Leute in diesem Plenum, und dann gesagt, ja, und dann bilden wir so Breakout-Gruppen. Weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? Man kann bei Zoom so Untergruppen bilden, damit dann Leute nochmal miteinander diskutieren. So, es kamen die Vorträge, alle hatten irgendwie schon ein bisschen Angst, also gerade ich, der sich nicht damit auskennt, ne? Ich will in keiner, also ich sag mal, didaktische Aktivierung mögen auch Soziologinnen und Soziologen nicht, ne? Und als das dann angekündigt wurde, rauschte das runter auf 60. Dann, und das war auch sowas wie, das kam, ging so Richtung, ne, es kam ja dann, wir wissen ja, die Verlagskaffeepause, und ich wollte an diesem Tag echt auch mal was essen. Also habe ich wirklich nebenbei gekocht, so im letzten Vortrag. Und deshalb deswegen das Video ausgehabt, ne, Schnippel, so ein bisschen Möhren schneiden oder so, dauert einfach so lange. Und auf einmal kam sowas wie, sie sind Breakout Room 3 zugewiesen. Vor allen Dingen, ich meine, normalerweise wäre ich einfach verschwunden, aber es war ja, so habe ich gedacht, jetzt auch aus podcastischen Gründen, ne, will ich, und eher auch aus diesem, wie ist so digitaler Kongress, dachte ich, da gehe ich mal hin. Auf einmal taucht halt...
In diesem Raum sind sie mit Hartmut Esser, Armin Nassehi und Uwe Schiemann.
Nicht ganz. Ich glaube, was bei mir passiert ist, ist vielen passiert. Ich war mit einer anderen Person da und dachte jetzt, ist das jetzt so ein beschissenes Tandem? Indem ja ich als quasi Zaunsgast, ne, ich als Zaunsgast dann durch die didaktische Aktivierung auf einmal sozusagen irgendwie so hier und jetzt machst du mit dem und danach müsst ihr ein Chorreferat halten. Woraufhin ich mich halt nur kurz gemeldet habe, ohne das Video anzumachen, weil ich das auch unhöflich finde. Da gibt's Leute, ne, wir hatten das ja in der letzten Sitzung, die hohes Involvement anzeigen, indem sie halt an ihrem Schreibtisch sitzen, konzentriert zuhören. Und wie gesagt, genug andere tun es halt nicht. Und es ist zumindest okay, dass man das dann nicht zeigt. Deswegen gibt es so wenige Bettwürste sozusagen. Ich glaube, aus einer Höflichkeitssache heraus. Aber auf jeden Fall war da nur die Person. Und ich melde mich nur so und sag so, ja, ich habe auch gar nicht so viel mit dem Thema am Hut. Und ich koche gerade. Ne? So, und der Typ war, glaube ich, eher doch sehr stark im Thema. Habe ich dann später festgestellt. Wir einigten uns dann. Ich glaube, er hat mich höflich entlassen, ne? Weil er dann gesagt hat, ja, komm, dann kochen wir jetzt. Aber ich meine, wir sind dann einfach zurück in den Hauptraum gegangen, wo sich dann einfach so ein paar sammelten. Ne? Und im Chat merktest du so, bei mir ist auch nur einer. Eine sagte, bei mir war einer, den habe ich dreimal angesprochen, aber er hat nicht reagiert. Ich wusste, na, also wenn das Video aus ist, wir wissen nicht, wer da ist. Letztlich, als alle wieder zusammengerufen wurden, waren wir nur noch 40. Und das fand ich sehr schön, dass man so sieht, ne, so die Ehren, also ich vermutlich wird es in der digitalen Lehre, vielleicht ist es euch auch so gegangen, ne, die ehrende Idee, ne, ich habe da ein Forum aufgesetzt, ich wollte nicht zu viel von denen, ne, ich wollte nur irgendwas, ich habe gesagt, Leute, ich gebe euch besprochene PowerPoints, ich lade das irgendwo hoch, da ist ein Forum, schreibt, ne, so nach dem Motto, gebt halt mir ein Zeichen, damit auch was passiert, weil ich auch keine Downloadzahlen sehen konnte, nichts, Totenstille. Und das hat sich sozusagen auf der Kongressebene dann eigentlich auch wiederholt, ne, wo man sieht, dass gerade, ich finde auch bei digitaler Lehre gerade so ein, manchmal so ein Mega-Anspruch, ne, und dann machen wir und jeder hat hier eine WhatsApp-Gruppe und jeder macht ein kleines Video und früh gibt's irgendwie so und dann kommen wir alle zusammen. Pustekuchen, wir sind alle auch ein bisschen erschöpft und wir wollen auch in einem Plenum sozusagen nicht zu sehr gezwungen sein, irgendwie in Aktivität zu verfallen. So, wobei die für die Leute, die dann deswegen, ich fand die Idee ja cool, ne? Ich glaube, in der Sektionssession hätte es wahrscheinlich noch besser funktioniert, dass eben die Leute, die interessiert sind, dadurch ins Gespräch kommen. Das hätte halt funktioniert, wenn nicht durch diesen digitalen Kongress, sage ich mal, auch vielleicht nochmal mehr Zaunsgäste dabei sind.
Eine kleine Beobachtung von meiner Seite ist, also am Anfang haben wir gesagt, oh, große Überforderung, es geht vor dem Kongress los, wir haben das Programm, wir blicken überhaupt nicht durch, was ist jetzt da eigentlich los, wir sind völlig überfordert. Dann ging es so die ersten 2-3 Tage los und dachte sich so, oh, jetzt haben wir uns hier eingegroovt, so, ne, läuft doch eigentlich. Einführungsveranstaltung, und dann waren wir in den ersten 2 Plänen, da waren auch irgendwie alle abgeholt und dann hatte man ganz viel Bedürfnis, so, ah, ich möchte mich mit anderen austauschen, ich will jetzt Leute sehen, wir machen Discord auf, wir machen eine WhatsApp-Gruppe, also eine Signal-Gruppe natürlich, wir machen unseren Podcast und so weiter und so fort. Bei Twitter ging es ab und so weiter. Und jetzt merke ich so zum Ende der Woche hin, schlafen die Sachen teilweise, also unser Podcast ja hoffentlich nicht, aber die anderen Sachen schon auch so ein bisschen ein. Also ich habe so das Gefühl, ich habe jetzt keinen, ich schaue nicht mehr auf Twitter, ich komme gar nicht mehr dazu oder vielleicht einmal morgens kurz oder abends. Und in den Discord schaue ich auch nur so ein bisschen rein und ich glaube, das geht anderen so ähnlich. Also ich glaube, dass wir schon so eine gewisse Überforderungskurve haben, die jetzt sozusagen wieder abgeflacht ist. Und mal schauen, wie es nächste Woche aussieht.
Na, ich würde das jetzt zumindest bestätigen. Also auch, dass dieses anfangs noch sehr, sehr spannende kommunikative Hintergrundrauschen, was einen so mitbeschäftigt hat, was das Ganze halt irgendwie auch wie so eine halbe Presseberichterstattung quasi mit Informationen versorgt hat und so. Das hat jetzt auch so ein bisschen Interesse nachgelassen. Ich würde sagen, jetzt nur von mir selber gesprochen, also ich kommuniziere nach wie vor halt mit ganz vielen Leuten halt über Chats. Und es gibt immer so nette Begegnungen zwischendurch, also dass man auf einmal angeschrieben wird von so Leuten, die man schon total lange nicht mehr gesehen hat, was mich dann auch immer total freut. Und dann schreibt man sich so 2-3 Zeilen halt irgendwie nette Bekundungen halt irgendwie auch zu und dann ist es halt auch wieder vorbei. Aber das hat aber erst, fand ich jetzt so im Laufe der Kongresswoche so ein bisschen mehr zugenommen. Also dass man auch den Chat jetzt vielleicht ein bisschen selbstverständlicher irgendwie nutzt, um miteinander zu kommunizieren und vielleicht auch die Angst abgelegt hat, dass die private Nachricht doch in den öffentlichen Raum nachher irgendwie geblendet wird oder so. Das ist das eine. Und das andere, was ich jetzt aber auch an mir festgestellt habe, ist, also am Anfang war ich auch sehr, sehr bemüht darum, die Kamera anzuhalten, eben auch aufgrund von Respekt und irgendwie, um mich selber vielleicht auch ein Stück weit zu zwingen, die entsprechende Aufmerksamkeit dann also nicht nur zu dokumentieren, sondern sie auch zu halten. Aber ich muss zugeben, dieses Dauerpanoptikon, also auch sich selber die ganze Zeit dabei zu betrachten, wie man betrachtet, finde ich doch dauerhaft auch sehr, sehr anstrengend und habe das dann auch aus dem Grund und weniger aus Gründen der Unhöflichkeit einfach mal die Kamera ausgemacht. Also das wird ja immer wieder auch betont, dass es vielleicht ganz nett wäre, wenn man sich in den Konferenzen, in den Sitzungen halt irgendwie auch zeigt. Aber ich muss auch zugeben, es entspannt auch zugleich und macht es einem manchmal sogar leichter zuzuhören.
Also das finde ich auch noch spannend, das ist ja eigentlich noch gar nicht so lange, ne? Und es gibt ja auch noch, doch noch immer noch ein paar Leute, die sozusagen ungeübt quasi in Zoom sind oder so, aber auch sonst muss man sagen, ne, die paar Sachen, die man jetzt damit gemacht hat, das ist noch kein breiter Erfahrungsschatz. Was ich spannend finde, es hat sich noch überhaupt also ich habe noch keine Regel beobachtet, die klärt, wie meldet man sich. Also in jede Session, in die ich gehe, läuft es anders. Das Schwierigste, was ich gefunden hatte, man meldet, ne, man macht so eine blaue Hand oder schreibt in den Chat und auf einmal tut der Host einem das Mikro unmuten. Das fand ich, sage ich mal so, am weirdesten, das ist ja das Problem, ich habe nicht die Kontrolle darüber, ne? Also denke ich, was passiert jetzt? Was bedeutet dieser kommunikative Akt sozusagen? Ist der aus Versehen oder nicht? Da gab es welches, wo Leute gesagt haben, hey, ihr müsst in den Chat schreiben. Dann haben die aber wiederum die Leute aufgerufen und die mussten das dann nochmal erzählen. Also das Witzige ist, wir haben ja eigentlich relativ simpel die blaue Hand, ne? Aber dadurch, dass Co-Hosts auch nicht die Hände geben können, was ja auch körperlich eine witzige Sache ist im digitalen Raum, ich sehe da quasi nicht die Verfestigung von irgendeiner Norm oder Konvention oder was auch immer. Und das finde ich eigentlich sehr interessant, dass das nicht passiert.
Was ich schön finde, ist in dem Kontext, das ist häufiger in meinem Beisein der Satz gefallen, ich finde meine Hand nicht. Das finde ich sehr schön, so, wo sind meine Glieder? Und das andere, was ich finde, dass das mit dem Unmuten geht, finde ich ja richtig heftig. Ich merke nämlich, dass ich teilweise paranoid bin. Also wenn ich dann mal ohne Kamera da bin, dass ich die ganze Zeit immer noch mal gucke, bin ich wirklich nicht zu sehen. Also das habe ich auch noch. Und dass ich jetzt auch, ich habe angefangen, meine Kamera zu überkleben, wo ich sonst total entspannt bin. Und ich habe auch immer Schiss, so manchmal rede ich auch vor mich hin oder so und denke mir, vielleicht hat es doch irgendjemand irgendwo gehört und dann guckst du, ob irgendjemand reagiert und so. Und das ist gruselig, dass das geht. Da muss man ja wirklich dann höllisch aufpassen.
Zumal das ja durchaus vorkommt. Also es gibt ja total oft, kommt es vor, dass irgendwelche Leute dann auf einmal irgendwas reden mit ihren Leuten, die irgendwie im Raum sind. Und dann hast du halt ständig diese Rückkopplung. Und das Lustige ist, die Leute merken es einfach nicht.
Was ich dazu anmerken wollte, und zwar aus der Perspektive der Moderatoren, ist mir noch eine andere kleine Beobachtung aufgefallen. Und zwar, also wir hatten heute unsere Session und man kennt das ja von normalen Sessions, da hat man so seine Kärtchen, wo man dann drauf schreibt, noch 3 Minuten, noch 2 Minuten und so weiter und so fort. Jetzt wirklich Schluss und dann kann man sich langsam räuspern und kann sagen, so, kommen Sie doch bitte zum Ende und so und hat da so seine subtilen Möglichkeiten. Wenn man jetzt in so Sessions ist und Leute reden ein bisschen länger als geplant, man weiß ja auch nicht ganz genau, man sieht auch nicht, wie viele Zettel die noch vor sich haben. Man weiß nicht genau, sind die jetzt schon in der Schlusskurve oder wird jetzt nochmal das empirische Beispiel ausgepackt, nochmal 5 Minuten länger überzogen. Jetzt ist die Frage, wie interveniert man? Also zunächst, beim ersten Vortrag haben wir es laufen lassen, was dann auch dazu führte, dass er zu lang lief. Und dann, im zweiten Vortrag habe ich dann einfach angefangen reinzuquatschen, weil ich mir nicht sicher war, ob die Vortragenden den Chat sehen. Wenn die sich ihren Text auf dem Bildschirm eingeblendet haben oder ähnliches, dann sehen die das nicht. Und weil man fühlt sich dann auch richtig schlecht als Moderatorin, Moderator, wenn man da anderen Leuten quasi ins Wort fällt, mitten während ihrer Präsentation. Das ist irgendwie noch so ein bisschen ungelöstes Problem. Habt ihr da
Also ich finde eher, man merkt daran, ne, dass in diesen digitalen Räumen aufgrund dieser Hybridität, weil sich sozusagen der Offline-Raum zu Hause mit dem digitalen Raum und den Offline-Räumen der anderen sozusagen, dass die sich alle überschneiden, dass das eben eine Herausforderung dieser geteilten Situationsdefinition ist. Ne? Also deswegen zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der andere mich sieht, weil halt genau dieses in die Kamera gucken kein Zeichen ist oder vielleicht die Kamera aus ist. Ne? Also hatte ich ja das letzte Mal, glaube ich, schon erzählt. Ne? Ich habe auch am Anfang, dachte ich immer, ich halte ein Schild in die Kamera, aber es war gar nicht klar, ob die Kamera, also ob die Ansicht überhaupt anhaben. Chat genau auch schwierig. Das merkt man immer, wenn dann Leute reinschreiben und dann oft Vortragende ein bisschen irritiert sind, weil das manchmal bei ihnen sozusagen eingeblendet wird. Aber die Nachricht eine ganz andere ist. Das ist auch ein Grund, warum der Chat dann manchmal, also man merkt ja auch so, einerseits wird aufgerufen, den Chat zu nutzen, aber das sind dann auch Dinge, wo der Chat eher als Rauschen dienen kann, was dann auch wieder schwierig ist. Ne? Oder beziehungsweise Moderatoren, wo dann, was ja oft passiert, ein Moderator oder eine Moderatorin auf den Chat guckt, ein Moderator und ein Moderator auf das, was dort passiert und einer guckt vielleicht auf die Teilnehmerliste. Das ist sozusagen in diesem Arrangement sozusagen schon herausfordernd. Ne?
Ich hatte noch eine kleine lustige Anekdote. Ich war in einer Session und ich war irgendwie offenbar ein bisschen weiter vom Bildschirm weg und habe halt noch so zugehört und habe halt auch gerade einen Kaffee gemacht oder irgendwas in meinem Zimmer. Und dann bekam ich auf mein Handy eine E-Mail und da stand drin, du hörst ja gar nicht zu. Bist nicht richtig drin in der Session oder was? Und es war eine Session, die war thematisch für mich tatsächlich interessant. Und dann schaute ich nach und... Ja, es war mein Chef und dann, also, oder einer, also, und dann kam ich zurück zu meinem Rechner und sah, dass ich im Chat 3 Privatnachrichten hatte, die an mich gerichtet waren, die irgendwie versucht haben, mich zu kontaktieren. Und dann wurde ich quasi erwischt, dass ich nicht nah genug am Rechner gesessen bin und es wurde dann moralisch drüber kommuniziert. Also, es wurde natürlich dann alles schnell aufgelöst, aber ja, also, selbst auf der Hinterbühne ist man nicht immer ganz sicher. Also, man kann auch durch Nichtreaktion kommunizieren.
Was ich noch lustig finde, ist so, ich kenne das Einzige, was ich jetzt immer gesehen habe, wenn die Vorträge das stimmt gar nicht, also man hat ja diese typische 5 Minuten, dass diese Schilder durch die Moderierenden tatsächlich in die Kamera gehalten werden, was aber so richtig herzallerliebst absurd ist teilweise, wenn man dann sieht, dass die Referierenden gerade auf ihre Vortragsfolien gucken oder auf ihren Text, den sie in den Händen halten und dann zwar alle anderen das potenziell sehen, aber die referieren halt gerade nicht. Das ist so interessant, welche Aufmerksamkeit man wo geteilt kriegt und wo nicht. Und dann sitzt du immer da und denkst so, ja, das hat sie jetzt nicht gebracht. Aber man kann sich halt auch wechselseitig nicht helfen. Das ist halt auch so, ne? Also man hat auch immer dieses Bedürfnis, vielleicht sagt man doch nochmal, wie man Vollbild anstellt oder sowas oder wie... weise ich doch nochmal jemanden hin, dass er zu laut, zu leise spricht und diese Kleinigkeiten, die hast du halt nicht. Ja.
Ja, das hatte ich bei mir in der Session auch. Da gab es auch ein Problem und ich war halt irgendwie Moderator und ich habe dann auch nur gesagt, ne, es war total sinnlos, aber ich habe wirklich mit der Maus so bei mir rumge... so, und dann gesagt, ich guck mal, ob ich von hier aus... Ja, total hirnlos, ne? Aber natürlich bringt man das Vokal an, um zu sagen, so nach dem Motto, du bist halt nicht allein. Aber eigentlich war ich sozusagen vollkommen nutzlos. So, ne? Also ich habe es eher noch sozusagen durch meine Kommentierung dessen so wahrscheinlich verschlimmert als geholfen.
Ich würde an der Stelle auch nur ergänzen, wie oft ich versucht habe, mit der Maus Dinge zu zeigen. Und dann erst so nach 5 Sekunden gecheckt habe, das kann man ja gar nicht sehen. Ja, also weil ich halt irgendwie nicht den... Entschuldigung, ich hab mich jetzt gerade von dem Chat irritieren lassen, der immer regelmäßig hier rein... Das wird langsam langweilig, René. Ist es das, was du sagen möchtest? Möchtest du einen Themenwechsel?
Das ist aber also sehr René, nett, René.
Ja? Hier gibt es... Das ist vielleicht ganz wichtig, um mal die Hinterbühne nochmal auf die Vorderbühne zu holen. Also es gibt halt parallel noch den Chat und in diesem Chat bestimmt jemand darüber, welche Themen gesetzt werden.
In der Sicht baut ja eigentlich diese katastrophale Situation quasi dieser Zoom-Konferenz hier nochmal für uns nach. Das ist so ein bisschen so ein Masochismus, ne? Dass wir das sagen, jetzt sind wir endlich raus, jetzt wollen wir das gleich nochmal haben. Einfach nochmal.
Hier wird so eine Ordnung reproduziert.
Ich habe ein bisschen Freude daran.
Vielleicht können wir mal so ein bisschen auf inhaltliche Sachen eingehen. Also mich würde schon mal interessieren, ob ihr noch irgendwas was super Spannendes gesehen habt. So. Also irgendwas, wo man so denkt, bam, oder also,
ich meine. Das war auch meine Intention.
Ansonsten müsste
das war auch meine Intention, dass wir uns noch einmal durch das Programm, was wir uns angeschaut haben, was habt ihr euch angeschaut? Genau.
Also ich kann dazu sagen, ich habe, klar, also dieses Plenum Renationalisierung fand ich super spannend so, denn ich glaube, wir reden dann zusammen noch über das Corona-Abendplenum, das ist, glaube ich, ein extra Thema sozusagen. Ich habe dann eher viele Sachen, die so sich so mit, also eigentlich haben die beiden Veranstaltungen gut zusammengepasst. Einmal diese Ad-Hoc-Gruppe mit den Grundbegriffen unter Spannung sozusagen aufgrund der Digitalisierung und sozusagen eigentlich von der theoretischen Soziologie und dann habe ich auch noch von der Wissenschafts- und Technik-Soziologie quasi was gehört, wo es darum geht, eher Digitalisierung und neue Methoden. Und das war sozusagen interessant. Ich hätte da jetzt nichts, was ich besonders herausheben will. Das wäre dann eher fürs Ende noch was. Also ich merke so, das würde mich noch bei euch dann später interessieren, dieses nach einer Woche Kongress. Das ist immer spannend im Einzelnen, aber dadurch, dass das ja keine, sag ich mal, das ist nicht Binge-Watchen von der Serie. Ne? Es gibt keinen roten Faden. Und ich merke, wie das erschöpfend ist. Erst recht, und das, also ganz oft in den Sessions, das ist jetzt sozusagen kein, ne, das passiert automatisch, dadurch, dass die Leute über unterschiedliche Themen vortragen, fehlt auch in den Sessions manchmal der rote Faden. Ich habe gemerkt, wie mich das sozusagen, ne, gegen Ende der Woche stärker, sag ich mal, herausfordert, stärker fertig macht, ne, weil es eigentlich eher ist wie Seppen, als dass es wie, also es ist eben kein Binge-Watchen von der Serie, sondern es ist eigentlich ein Seppen. Und es ist wie beim Seppen, wie wenn man früher krank war und man blieb da zu Hause als Kind und konnte früh, weiß ich, Familienduell und diese ganzen fürchterlichen Game-Shows gucken, was ein Hinweis auf mein hohes Alter ist. Nein, aber es ist mehr so dieses so Sepp, 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 aber nach dem vierten Tag geht dir das Seppen auch so ein bisschen auf den Keks. Ne?
Ich war am Donnerstag früh im Plenum 5, Städte als Räume gesellschaftlicher Spannung. Und das war, ich fand das sehr angenehm, sehr zugänglich. Ich konnte den Vorträgen sehr gut folgen. Es gab einen spannenden Einblick in Chemnitz, politische Stadtgeschehen in Chemnitz, Essen. Und dann wurde nochmal so ein bisschen gewechselt zum Verhältnis Religion und Stadt. Und was sehr, sehr, sehr hilfreich war und was ich ganz toll fand, ist, dass Martina Löw am Ende in der Moderation alle Vorträge nochmal bisschen zusammengefasst hat und unter eine Linie gebracht hat, wo man am Ende das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt hier wirklich das geschafft, einen Gegenstand aus diesem Plenum mitzunehmen, was auch total angenehm war, um auch aus diesem Plenum wieder rauszukommen. Also was Paul vorhin ja auch schon meinte, dieses An- und Ausschalten, das hatte ich ja auch schon mal in einer der letzten Sitzungen sozusagen zum Thema gehabt. Aber ich habe wirklich, ich habe auch so einen Bedarf nach Einleitung und Ausleitung. Also ich möchte gerne verabschiedet werden, weil dieses Ausmachen ist immer noch so ein bisschen grob. Und was sehr witzig war, es gab einen Vortrag, da haben sie zu dritt vorgetragen. Das war der Vortrag über Chemnitz, glaube ich. Und da hatten wir drei Vortragende und die haben das super geschickt gemacht. Die haben vorher ein Video aufgenommen und dann ihre Vortragenden-Koordination schon vorsortiert sozusagen. Das war super gut, das hatte überhaupt kein Defizit. Das war nicht so, oh, wir werden jetzt hier irgendwie ausgetrickst oder sowas. Und das war so, ja, das ergibt total Sinn in dem Kontext. Das fand ich auch eine sehr, sehr geschickte Lösung, die drei da gemacht haben, hatten.
Ich finde es interessant, dass wir immer von den Inhalten auf die Metaebene, auf die Form rutschen. Aber wir können in diesem Podcast vermutlich auch nicht die Inhalte einfach komplett reproduzieren. Ich meine, da kann man sich auch die Abstracts durchlesen oder das nochmal anschauen. Sondern dass wir die Podcasts eher, die Vorträge, die wir gesehen haben, die Sitzung eher nach dem, Theresa, nach dem, da habe ich nichts verstanden oder da habe ich viel mitgenommen oder der war ansprechend, uns vorgestellt hat oder nach welchem anderen Relevanzsystem. Und ich merke auch, dass man in dieser Besprechung, die wir jetzt hier vornehmen, die wir jetzt hier in dem Nachgespräch, die Relevanz eher danach läuft, so was ist hängen geblieben, was war zugänglich, was fand man irgendwie interessant und nicht, man könnte jetzt auch sagen, also wenn man jetzt hier Kompetenz darstellen würde, man sagt, oh, ich war in der Session, da hat aber jemand ein sehr ansprechendes Argument gebracht oder eine sehr komplexe Argumentation. Also man könnte ja durchaus auch hier nochmal anders Kompetenz auch in der Berichterstattung darüber präsentieren. Gleichzeitig stehen wir hier auch ein bisschen, ich will euch aber auch noch das Dilemma erläutern. Gleichzeitig sind wir jetzt in diesem Podcast hier und es würde einem vielleicht auch der ein oder andere Vortrag einfallen, wo wir vielleicht in der Hinterbühnenkommunikation wirklich sagen so, puh, den habe ich gesehen, aber das hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehaut oder das ist jetzt ja wirklich auch alter Wein in neuen Schläuchen oder das war jetzt aber ganz schön aus Theorieperspektive so und so. Oder also ihr wisst alle, an was wir jetzt denken. Die Frage ist, Hauen wir das jetzt hier so raus?
Also das eine ist über die positiven Insights. Also ich habe ja schon vorhin gesagt, dieses mit diese Idee, postkoloniale Theorien sozusagen auf das zu übertragen, das fand ich schon ein fachliches Ding. Ich fand auch, klar, kann ich jetzt auch sagen, aus der Digitalisierungsgruppe, ich fand sehr spannend, da gab es eine schöne Differenzierung in sozusagen digitalisierte Felder versus digitalisierte Methoden. Ne? Also nicht alles, was digitale, weiß ich nicht, digitale Ethnographie, digitales irgendwas ist, ne? Dass man da nochmal Differenzierung machen kann oder auch einen schönen Vortrag zu so verteilter Agency. Oder fand ich auch ganz spannend, so ein bisschen das war wirklich ganz nett, so zum nachrichtentheoretischen Erbe, das sich in Foucault versteckt oder so. Das sind coole Sachen, aber von daher, was du ja ansprichst, ist, so, sollen wir über das Plenum reden?
Das können wir machen, bin da auch gewesen in dieser Stadt- und Raumsitzung und ich fand die tatsächlich auch inhaltlich ganz interessant. Und zum einen, weil sie thematisch sehr, sehr zugänglich gewesen ist und zum anderen vielleicht irgendwie auch noch, weil also diesen Vortrag zu Chemnitz fand ich insofern ganz interessant, weil die These ja im Raum stand, ob Chemnitz eine apolitische Stadt ist und dass deshalb sozusagen Chemnitz auch irgendwie für rechte Tendenzen halt irgendwie besonders anfällig gewesen ist. Und das haben wir halt versucht, irgendwie herauszuarbeiten. Und ich bin mir am Ende nicht ganz sicher, ob das so zutreffend ist oder nicht, aber da ich selber halt auch nicht in Chemnitz lebe und mich jetzt auch mit Chemnitz bisher mich empirisch auseinandergesetzt habe, kann ich das natürlich nicht letztendgültig belegen. Aber ich finde diese These, dass auch, also das kennt man da zum Teil auch im Bezug darauf, wie man sich versucht zu erklären, wie die AfD teilweise halt auch, politischen Anschluss gefunden hat durch das Erodieren von Institutionen und dergleichen, kann ich solche Dinge ja durchaus nachvollziehen. Ja, das fand ich tatsächlich ganz spannend. Ich fand auch den Vortrag von Jan Wehrheim irgendwie ganz spannend. Zur polizeilich-publizistischen Konstruktion von Problemvierteln. Das hat dann im Westen Deutschlands stattgefunden, in Essen, wo er gewissermaßen unterschiedliche Perspektiven, also sei es von der Polizei und sei es von Anwohnern, auf diesen Stadtteil in Essen genommen hat, um dabei herauszuarbeiten, halt wie solche Teile, die eigentlich sozusagen von der Bevölkerung selbst gar nicht als Problemviertel wahrgenommen werden, eben auch teilweise durch polizeiliche Praktiken halt zu Problemfällen oder zu Problemvierteln gemacht werden. Und haben das dann teilweise auch durch Beobachtung gestützt.
Kannst du das noch ausführen? Das finde ich spannend. Also sozusagen dann durch Polizeipräsenz oder sowas quasi das markieren.
Ja, durch Razzien zum Beispiel auch. Ne? Also das gab es ein ganz, ganz schönes Beispiel. Ich hoffe, ich kriege das jetzt noch irgendwie zusammen. Da ging es irgendwie, da waren die, glaube ich, auch selber da irgendwo. Und da ging es wohl irgendwie darum, dass irgendein Anwohner ein Geräusch gehört hatte, also was sich scheinbar irgendwie so eine Art Schuss angehört hatte oder sowas. Daraufhin hat er die Polizei gerufen. Parallel muss man dazu wissen, es gab halt ein großes Aufkommen von Leuten, weil die offensichtlich ein Fußballspiel geschaut haben vom BVB. Und all das, dieses Geräusch, was offensichtlich halt, wie gesagt, von einer runterfallenden Metallplatte kam, von irgendwelchen Handwerkern, die Leute, die draußen halt für irgendeiner Bar standen, hat also am Ende dazu beigetragen, dass erstmal ganz viel Polizei dann gekommen ist. Man aber wohl hinterher auch in der Berichterstattung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, von der Polizeiseite aus auch nicht aufgelöst wurde als solches. Ja? Also wie solche Missverständnisse, könnte man fast schon sagen, also dann zu solchen Missdeutungen führen, die im Grunde genommen auch nochmal dieses Bild des Problemviertels reproduzieren.
Ja, na und was auch durchkam, ist ja, dass durch die Berichte der Anwohnenden vor allem rauskam, dass die Polizei selbst als dasjenige störende Element dann wahrgenommen wird. Weil sie dann viele Kontrollen, Sicherheitskontrollen etc. Feststecken, Zufallskontrollen, sodass das tatsächlich also so eine Gegenlogik sich entwickelt hat, sodass die Polizei eben nicht Sicherheit schafft, sondern eher das Viertel anstrengt. So, das war ganz, ganz schön. Aber das finde ich übrigens, also wenn ich nicht über die Inhalte rede oder mit Absicht nicht so viel, dann liegt es auch daran, dass ich auf jeden Fall auch Respekt davor habe, inwiefern man den Leuten immer so schnell gerecht werden kann. Und dann ist es auch immer so, man kommt dann halt immer nur kurz auf Einzelne zu sprechen, dann wird aber systematisch so viel ausgeblendet und so. Und vor dem Hintergrund finde ich das eigentlich ganz hilfreich, nochmal hinzuweisen, zu sagen, so, das war sehr schön, einfach, gut zugängliche Argumentation, da kann man sich nochmal reinknien, wenn man Lust hat. Und deswegen lasse ich die durchaus gerne so ein bisschen oberflächlicher in der Darstellung. Außerdem müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr euer Gesicht wahrt, ne? Oder eure Stimme in dem Fall.
Ich möchte den Punkt nochmal wenigstens auch nochmal insofern bestärken, als dass es gibt halt manchmal auch Vorträge, so die müssen ziehen, ja, wie ein Tee oder weiß ich nicht, die müssen dekantiert werden wie ein Glas Wein oder sowas in der Art und irgendwann entfalten sie dann halt ihre ganze Wirkung und manchmal sitze ich tatsächlich dann halt auch erstmal mit ein paar Fragezeichen irgendwie da und es ist natürlich dann auch gut, wenn man die Möglichkeit hat, die Vortragenden nochmal auch vielleicht im Plenum zu fragen, was manchmal auch nicht immer nötig, möglich ist, weil die Zeit zu kurz ist, aber das, was dann halt fehlt und das also das wäre jetzt eine Frage, die ich auch nochmal an euch zurückspiegeln würde, weil ich das bisher noch nicht erlebt habe. Normalerweise konnte man halt dann mit den Leuten danach nochmal sprechen. So, gibt es diese Räume noch? Also es ist jetzt keine inhaltliche Frage an der Stelle, aber der Form halber würde mich das schon interessieren, weil immer wieder ja nach alternativen Möglichkeiten gesucht wird, irgendwas reinzuholen, was jetzt eigentlich nicht mehr da ist gerade.
Selten geht man ja zu den Leuten hingegangen und hat gesagt so, Herr XY, Frau XY, ich habe Sie jetzt überhaupt nicht verstanden. Das war jetzt ziemlich wirr, was Sie da vorgestellt haben. Sondern es ist ja meistens eher so ein, man unterhält sich dann nochmal mit der Kollegin oder dem Kollegen, den man halt kennt und der so auf demselben Level ist. Also ich würde dann halt irgendwie zu euch möglicherweise nach einem Vortrag gehen und sagen so, hast du verstanden, worum es da ging? Oder was fandest du jetzt daran gut oder nicht? Und da sind wir jetzt wieder bei der Hinterbühnen-Thematik, die wir jetzt nicht nochmal breit ausrollen wollen, aber das ist das, was fehlt, glaube ich, oder?
Also ich glaube, also zum einen stelle ich wieder fest, das ist dann eher so die Podcast-Meta-Ebene, ne? Dass sozusagen das Turn-Taken-Organisieren hier nochmal schwieriger ist quasi als in den Sektionen, wo das ja simpler funktioniert und auch nicht so viele Sprecher sozusagen zeitgleich am Werkeln sind. Aber ich meine, das eine ist bei den Leuten, die man kennt, da geht es natürlich schon über dieses, dass man denen halt so eine private Nachricht schickt, ne, und sagt, hey, schöner Vortrag oder so. Ich habe es jetzt, glaube ich, ja, ich habe es schon zweimal erlebt, dass eher ich zum Beispiel mich gemeldet habe und danach eher unzufrieden damit war. Und da, wo man dann eben nochmal zu den Sprecher hingehen kann, ne, danach und nochmal vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht auch Missverständnisse aufklären kann, da habe ich jetzt auch schon zweimal zu Mails gegriffen. Also ich habe dann wirklich eine Mail geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie, ne, im Sprechen kommt das irgendwie, es poltert so ein bisschen wie bei uns. Und genau wie der ziehende Tee oder so, also ich glaube, zum Beispiel dieses Rad der Soziologie beschäftigt mich irgendwie auch noch so, da irgendwie nehme ich das auf jeden Fall noch mit. Und es gibt noch so zwei, drei andere Sachen, auch was so dieses Digitalisierung, wie neu müssen diese Methoden sein oder Dinge, die da als Probleme behandelt werden, ne? Das finde ich ja spannend. Dinge, die bei digitalen Daten als Probleme verhandelt werden, haben wir eigentlich auch bei Interview oder normal, also sage ich mal, konventionellen Daten. Sie werden bloß dort nicht thematisiert, ne? Aber auf einmal sagt da jemand, ja, und wenn ich jetzt gucke, dann ist der Tweet gelöscht. Ja, aber man fragt ja, guckt ja auch nie nach, ob der Interviewte das jetzt nochmal so sagen würde oder ob der noch da ist. Interessiert dann ja nicht, sobald man das transkribierte Interview hat. Es gibt so ein paar Dinge, die rumoren sozusagen im Kopf. Und ich habe halt festgestellt, das ist blöd, ne? Weil man will Leute eigentlich nicht per Mail so nerven, weil das eigentlich eine ganz andere Ebene ist. Aber es war einfach sowas, wo ich zweimal gemerkt habe, so, also die zweite Mail muss ich noch schreiben, aber da hatte ich so ein Gefühl, so, irgendwie gefiel mir was sozusagen daran nicht. Und ich glaube, das war eher dann aus einem Missverständnis. Einerseits, dass ich vielleicht was missverstanden habe, aber auch, dass das, was ich dann gesagt habe, irgendwo missverständlich wird. Und das ist so, klar, diese Reparaturmechanismen muss man jetzt extra einholen. Es kostet dann halt Kraft und Anstrengung. Und deswegen lässt man es oft
auch. Vielleicht, oder was man vielleicht dann rückwärts ja auch dann hoffen kann, ist, dass diese kleinen Interaktionen, die man hat, dann auch flüchtiger sind. Vielleicht bleibst du gar nicht im Gedächtnis. Insofern ist das dann vielleicht auch weniger dramatisch, was wiederum dann aber auch wieder schade ist, weil genau bestimmte Formen von Verbindlichkeiten und Beziehungen, die entstehen können auf dem Kongress, jetzt nicht sich so, wahrscheinlich nicht so gut entwickeln und entfalten können.
Ist vielleicht auch, ne, der Unterschied zu einem Offline-Kongress, sage ich mal, manchmal stellen sich da Leute vor, aber auch nicht. Ja? Das heißt, man ist auch ein bisschen anonymer in seiner Meldung. Hier sind wir alle benannt. Klar, das hat auch nachgelassen. Ne? Also mittlerweile sehe ich auch viele, die eher so mit Kurznamenform oder so arbeiten oder gar nicht. Aber klar, sobald du dich meldest, ist es dann halt nicht wie, weiß ich nicht, ne, da meldet sich mal der hinten und vielleicht gerät man in Vergessenheit, sondern es ist halt sozusagen noch stärker. Also die Accountability sozusagen der eigenen Äußerung ist durch die Namen im Video wie auch dadurch, wenn man es halt per E-Mail oder in den Chat schreibt, ne, irgendwie wie stärker gegeben, habe ich das Gefühl. Ja. Und zur Kritik kann ich nur sagen, und das merke ich immer, es gibt keinen Großkongress. Also ich finde, bei der ESA zum Beispiel bin ich viel schneller frustriert von der Qualität der Sachen. So. Das soll jetzt nicht irgendwie so ein Nationalisierungsding sein, aber ich bei der DGS, vielleicht habe ich ein glückliches Händchen und bin nicht irgendwo beim Müll gelandet. Ich habe echt nur gutes Zeug gehört. Also es gab nichts, wo ich irgendwie sagen würde, boah. Also es erfordert, ich meine, das ist wichtig, es erfordert schon eine gewisse theoretische, methodische Toleranz. Ne? Also ich, so wenn da irgendjemand den Akteursbegriff oder Handlungsbegriffe über Bord werfen will, dann muss man das auch irgendwie erstmal sich vielleicht auch drauf einlassen, solange er das nicht zu aggressiv tut, dass das halt in bestimmten Theorien so ist. Und dann, finde ich, habe ich echt großen Spaß gehabt. Ich habe dann eher immer das Gefühl, dass bei den großen Dingen, ne, also da käme ich dann vielleicht auf das Corona-Plenum, ja. Vielleicht kann ich das kurz sagen, also da war ich irgendwie einfach sehr unzufrieden, weil das eine ist, es gibt immer diese Erzählung, alles neu, ja, ne? Jetzt, wie gesagt, diese Bücher, Post-Corona-Gesellschaft, es gibt sogar, glaube ich, schon Post-Corona-Soziologie in irgendeinem europäischen Bereich, und dann komischerweise funktionieren die ganzen alten Begriffe, die Leute aus ihren eigenen Büchern auch noch zufälligerweise mitbringen, ja, irgendwie Zeit und sonst irgendwas, und da erwarte ich doch ein bisschen mehr Pam-Pam, so. Also, aber nur, weil es mir als Big Fight angeht, ne? Also wenn das jetzt eine Sektionsveranstaltung wäre, könnte ich auch damit leben, aber ich fand zum Beispiel diese, also ich habe jetzt ein paar Corona-Sachen sozusagen gehört, weil die immer mal kamen, und ich fand eher die in den Ad-Hoc-Gruppen, also wie das eben zum Beispiel zur Maske, also die kleineren, detaillierten, empirischen Sachen, ne, die fand ich viel, viel schöner, die waren vielleicht noch nicht fertig gedacht, als so die großen, von oben übergestülpten Sachen. Und und ich hätte nie gedacht, dass ich Habermas mal, vielleicht sogar auch sozusagen offen in ein Mikrofon gesprochen, dass ich da was gut finde, aber ich fand dieses so, vielleicht sollten wir doch mal ruhig sein, bevor wir erstmal, damit wir mit was Geilem rauskommen können, ja, und natürlich will dann irgendwie jemand gleich die Dinger besetzen, und ich glaube, dann hat mich so ein bisschen, also, ne, das bezieht sich jetzt so ein bisschen bei Rosa und Reckwitz, war ich so ein bisschen enttäuscht, Löw fand ich quasi spannender, aber bei Reckwitz fand ich, der ja gerade in einer Plagiatsdebatte sehr stark herhalten muss als, hey, von dem kommt das. Dafür finde ich das, was von ihm kommt, dann doch auch eher alter Wein in neuen Schläuchen. Ne? Also der Verlustaspekt oder so. Ich denke dann immer, also ich habe vielleicht dann eine konservative Haltung, ne? Aber ich glaube, wir sehen hier an dieser ganzen Corona-Bearbeitung, sehen wir eigentlich gar nicht so stark Defizite und sonst was, sondern wir sehen eigentlich genau das, was für die zweite Moderne beschrieben wurde. Wir sehen Nebenfolgenanfälligkeit, ja, wir sehen sozusagen genau das, was Risikogesellschaft beschreibt. Das ist sozusagen im Vergleich zu Tschernobyl vielleicht gar nicht so anders. Es ist vielleicht umfassender, es ist vielleicht schneller durch digitale Vernetzungen und sonst irgendwas. Aber ich würde sagen, dass wir davon wissen, das liegt daran, dass die Wissenschaft als eben diese moderne Institution genauso funktioniert, wie sie funktioniert. Dass die Medien so funktionieren, wie sie funktionieren. Dass die Politik, die demokratische Politik, die Kompromisse sucht, so funktioniert, wie sie funktioniert. Und das ich finde eigentlich viel spannender, wie vielleicht resilient auch die moderne Gesellschaft ist angesichts so etwas. Und das, sage ich mal, ja klar, es gibt auch viele Probleme dabei, ne? Aber das finde ich eher einen viel interessanteren Punkt, als auf diesen Zug aufzuspringen, alles sei neu. Ja? Und das fehlt mir manchmal so ein bisschen in der Debatte, weil dann jeder vielleicht dann dabei irgendwelche Themen besetzen kann.
Dazu fand ich aber ganz interessant, dass die drei Sprechenden, oder zumindest zwei ganz explizit in diesem Plenum, sich ja ganz explizit von dem bösen Wort Gegenwartsdiagnose oder Zeitdiagnose abgegrenzt haben, oder beziehungsweise da reflexiv Stellung dazu bezogen haben. Also Reckwitz hat das ja auch, das fand ich einen schönen Bonmot, ich muss nochmal drüber nachdenken, die Zeitdiagnose als Benutzeroberfläche der Gesellschaftstheorie beschrieben. Das fand ich eine schöne Formulierung. Allerdings haben sie sich ja davon abgegrenzt und setzen das beide, oder also sowohl Rosa als auch Reckwitz, Martina hat es ein bisschen anders gefasst, aber würde sich ja wahrscheinlich auch nicht ganz, also mit, auch da gibt es eine ganz starke Beziehung zu Rebeck, zu dem ich gleich komme, haben sich sozusagen abgegrenzt, haben das viel stärker so in diese historische Perspektive gesetzt. Und dann sozusagen, mein Eindruck ist ein bisschen, dass auch die aktuellen Positionierungen, ich sage jetzt mal in der ja, Gegenwart, doch, wir bleiben bei der Gegenwartsdiagnose oder der Deutungshoheit darüber, sie widersprechen sich ja nicht wirklich, aber das ist so ein bisschen, alles ist so ein bisschen in dem Fahrwasser von immer noch von Ulrich Beck, und das nochmal in unterschiedlichen Aspekten unterschiedlich ausformuliert. Also ich würde mal sagen, bei Bei Reckwitz habe ich das jetzt schon relativ nah dran entdeckt. Bei Rosa ist es vielleicht ein bisschen stärker, eben dieser kritische Impetus, den er ja bekanntermaßen mit drin hat. Und Martina bringt das Räumliche mit rein, aber es bewegt sich in dem sozusagen in dem breiten Fahrwasser, das Ulrich Beck hinterlassen hat.
Also aber auch Giddens, ne? Ich meine, das politische Teilsystem immer so hochgesetzt hat, ne? Ich meine, es müsste eigentlich auch. Plus, das ist halt das Ding, ne? Ich habe immer das Gefühl, vielleicht ist das auch so ein. Die Prekarität, die es im Mittelbau gibt, die gibt es ja auch sozusagen im Kampf um Ressourcen, Anerkennung zwischen Evaluationen, die sich vielleicht verstärkt haben, ne? Dass das manchmal vielleicht auch verhindert, dass man diese, sag ich mal, Konservativen, ne? Oder dass man halt sagen kann, hey, eigentlich wäre das doch jetzt ein guter Moment, vielleicht Giddens nochmal zu lesen. Das fand ich damals, als ich das vor wirklich auch sehr langer Zeit gelesen habe, fand ich es Quatsch. So, jetzt denke ich manchmal, hey, Giddens? Vielleicht sollte man da mal wieder reingucken. So. Es muss ja nicht der Juggernautwagen der Moderne sein, das ist eine der katastrophalsten Metaphern. Da habe ich Jahre gebraucht, ich weiß bis heute nicht, warum es unbedingt dieser bescheuerte Wagen sein muss, aber und das aber sind natürlich Dinge, cool. Damit punktest nicht, wenn du sagst, also vielleicht als aufstrebender, ne, Nachwuchswissenschaftler, der irgendwie jetzt das Giddens-Erbe antreten will, der macht dann irgend so ein Giddens-Revisited-Kram, aber da würde ich manchmal auch von größeren Stimmen mir so nicht jetzt auch noch der neue Topf sozusagen, ne? So, jetzt hat er auch noch irgendwie, jetzt ist der Deckel rot statt Silber. Das wollte ich gar nicht so.
Ich muss aber sagen, trotz unserer Kritik, also ich fand das durchaus bereichernde Vorträge, die halt jeweils interessante Aspekte nochmal hervorgehoben haben. Ja, ich meine, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, dann war das jetzt alles nicht ganz überraschend und nicht ganz neu. Und wir kennen die Leute ja auch. Aber ich fand, es war doch, ich meine, das ist ja auch eine Veranstaltung, da geht es jetzt nicht darum, nochmal empirische Details auszutauschen oder jetzt über einen Begriff ganz genau zu reden, sondern die große Erklärungsleistung, die diese Soziologie eben bietet, und das hat Rosa ja dann auch nochmal stark gemacht, dass wir eigentlich jetzt Möglichkeiten aufzeigen müssten, dass die Soziologie jetzt gefragt ist und dass sie dann sozusagen alles, was sie hat, nicht als Prognose, sondern als Möglichkeitsräume sozusagen auch in den Raum werfen muss. Und dafür fand ich, hat das ja eigentlich ganz, ganz gut funktioniert, da so verschiedene Perspektiven aufzumachen. Und ich fand, das war eigentlich auch eine ganz würdige Veranstaltung so. Ich weiß nicht, wir hatten ja Anwesende, vielleicht wollt ihr noch ein bisschen davon berichten, wie es denn vor Ort so war.
Wir haben es richtig gemacht, wir haben gefeiert und können uns nicht mehr erinnern. Nein, Schatz. Jeet, willst du den Auftakt machen?
Nee, ich würde, also was ich halt ganz interessant fand und was ich ein bisschen schade fand, anders formuliert, fange ich mal so an, ist, dass vielleicht die Zeit am Ende doch ein bisschen knapp gewesen ist und also Silke Stets hat das gestern ziemlich gut moderiert, muss ich sagen, und der Punkt. Und das finde ich nach wie vor noch spannend. Ich hatte das heute in der ähnlichen Form ja schon mal in unserer Ad-Hoc-Gruppe gesagt, wie Diagnosen eigentlich zustande kommen. Das wäre tatsächlich etwas gewesen, was halt irgendwie in dieser Gruppe halt auch nochmal gut hätte erläutert werden können oder erörtert werden können. Dann hätten wahrscheinlich auch die Aspekte, die ihr jetzt gerade angesprochen habt, auch nochmal vielleicht in einem anderen Licht betrachtet werden können. Also wie kommt man nun zu genau? Ich meine, letzten Endes arbeiten natürlich die Leute auch mit den Theorien, die sie teilweise selber schon, sagen wir mal, vor 10, 15 Jahren halt auch geschrieben haben, und die werden jetzt dann halt vielleicht in ein neues Gewand gekleidet, vielleicht werden sie auch nochmal empirisch irgendwie gerade beeinflusst und dadurch verändert sich auch nochmal der Blick auf die eigene Theorie. Das ist ja durchaus auch möglich. Aber de facto, wie entstehen eigentlich Diagnosen? Und was machen wir dann noch mit diesen Diagnosen? Ich meine, da hat zumindest Hartmut Rosa ja versucht, relativ leidenschaftlich, muss man dazu ja auch sagen, also im positiven Sinn leidenschaftlich, irgendwie auch Plädoyers zu finden und irgendwie auch Antworten zu finden. Und tatsächlich fand ich, also mit dem Werf, wie er das vorgetragen hat, ja, seine Theorie der Selbstbeziehung und der Resonanz, klar, man kennt sie jetzt und so weiter und so fort, fand ich das aber schon auch sehr, sehr gut. Ich fand das gelungen, zumindest jetzt auch vor dem Hintergrund, dass ich vielleicht auch mal wieder seit langem mal endlich wieder einen Vortrag in einem Saal gehört habe und nicht nur am Rechner.
Ja.
Also es hatte Wirkung, es hatte irgendwie Wirkung, muss ich sagen.
Es war, ja, also ich fand's total wohltuend, da sein zu dürfen. Aber dadurch, dass ich in diese Aufgabe eingespannt war, den Chat zu beobachten, war ich wieder. Das ist echt, kann man kaum folgen. Also die Chat-Fragen da oder die Kommentare irgendwie durchzusieben und im Überblick zu behalten und zu schauen, was da geht, hat mich auf jeden Fall gut gefordert. Aber was Tolles, wir können uns die nochmal anhören. Ich habe heute auch schon angefangen, mir den Vortrag nochmal in Ruhe anzuhören. Und man kriegt auf jeden Fall mehr mit, als wenn man nebenbei versucht, irgendwie den Chat mitzukriegen. Was sehr hübsch war im Chat, gab es eine schöne kleine Mini-Diskussion, ob die Redegeschwindigkeit von Hartmut Rosa mit seiner Beschleunigung zusammenhängt und inwiefern überhaupt das die Beschleunigung vorantreibt und ob Rosa denn langsamer sprechen könne. Und dann hieß es so, ja, wahrscheinlich spricht er gerade schon langsamer als sonst. Das waren so süße kleine Nebengeschichten, die da im Chat so passiert sind.
Also das finde ich auch gut. Ne? Ich meine, das ist ja das Schöne an so einem Kongress, dass man quasi das, was man vielleicht sonst liest, auch performt kriegt. Ne? Und da hatte man ja schon das Gefühl, das sind auch einfach drei Typen quasi irgendwie für sich. Ne? Also Rosa in der Geschwindigkeit, wie aber vielleicht auch in der sozusagen kritischen oder, sage ich mal, interventionistischen Haltung, ne? Sozusagen dann irgendwie Reckwitz in so einer vielleicht klassischen für den Feuilleton und diverse Preise sozusagen konform Variante und Martina Löw dann sozusagen nochmal in ihrem Style. Das fand ich cool. Ich meine, das kennt man ja auch sonst, ne? Ich finde, ich habe irgendwo mal einen schönen Biografieaufsatz zu Goffman gelesen, wo es darum ging, dass er selber quasi als, sag ich mal, ne, von russisch, ich glaube, russisch-orthodoxen Einwanderern sozusagen kommt, eher kleiner Statur sein, eigentlich selber immer auch eine Art Stigma-Aktivist in seinem hypermaskulinen, etwas Leute vor den Kopf stoßenden und immer auf die Wahrung eigentlich der eigenen, eher nach, ja, des Inneren selbst, nämlich genau dadurch, dass es so wenig Fotos, so wenig Interviews mit ihm gibt. Also ich mag ja immer, das ist ja eine Form, sag ich mal, alter Wissenssoziologie, ne, die ja immer ungern gemacht wird, aber ich finde das ja immer ganz charmant und ich glaube schon, dass es da immer eine Verbindung zwischen Themen und der Art der Themen und einem selbst gibt. Und dann vielleicht auf uns selbst zurück, ne? Ich finde immer, wenn man es auf sich selbst zurücksetzt, so, ne? Also ich mache ja zum Beispiel viel Szeneforschung oder so. Ich habe aber eigentlich zu Szenen immer ein sehr distanziertes Verhältnis. Und irgendwie genau das provoziert vielleicht irgendwie, dass man da wissen will, was da eigentlich passiert, weil man vielleicht irgendwelche Formen von Gemeinschaftsbildung sozusagen gar nicht so richtig rafft. Ne? Also das manchmal eigene Defizite einen da kitzeln, das kapieren zu wollen. Die Frage vielleicht ist noch gut, was what's coming up sozusagen.
Das ist noch ein guter Punkt, ja.
Also zumal ich ja auch das Gefühl habe, wie der Wetterbericht, wie wird's Wetter morgen oder so, ist das vielleicht was, wo man noch ein paar gute Hints geben kann? Ich meine, ich kann immer noch sagen, mein Highlight oder zumindest, ja, wahrscheinlich ist das auch dann, droht da nur Enttäuschung oder so. Nein, also Howard S. Becker ist Montag. Ja am Montag noch in einer dieser Verlagskaffeepausen. Nee, ist aber irgendwie eine spätere. Ist eher eine Abendkaffeepause.
Ich glaube, um 17 Uhr, oder?
Genau. Dann ist immer so ein bisschen der Nachteil. Ich bin am Montag ja selber eingespannt. Also von daher, ich trage ja da vor, I ain't a dancing nigger, I just move to the beat. Wenn jemand wissen will, warum Hip-Hopper die ganze Zeit mit den Armen wedeln und so wenig tanzen, dann ist das quasi der Ort. Außerdem ist das eine spannende Veranstaltung zu Clipkulturen von der Medien- und Kommunikationssoziologie. Und danach muss ich ja noch meine eigene Ad-Hoc-Gruppe moderieren. Was ich aber spannend finde, wenn ich sozusagen das nicht hätte, wäre, weil mich das ja immer interessiert, so Material Culture, natürlich die Ad-Hoc-Gruppe Materialitäten unter Spannung. Also das, da wäre ich wahrscheinlich sonst, wenn ich nicht selber quasi eingebunden wäre. Und Montagabend Mittelbauversammlung. Ist ja auch, sag ich mal, geht zumindest Richtung, ne, so wie kann man das besser organisieren und strukturieren. Das ist zumindest auch immer spannend, sich das anzuhören, auch wenn ich da auch immer Gefahr laufe, dass ich immer, ne, so die Einheit des Mittelbaus sehe ich da manchmal gar nicht. Deswegen, und ja, aber ich bin trotzdem sehr gespannt, was da passiert.
Dazu fällt mir übrigens gerade noch was ein, dass wir da gestern in dieser Präsenzveranstaltung sein durften, hat auch tatsächlich dazu geführt, dass man so ein bisschen so links und rechts über das Kongressgeschehen als solches diskutieren konnte mit den Beteiligten. Und ich zumindest hatte im Gespräch mit anderen dieses Aha-Moment, dass ich finde, dass wir gerade optisch nicht so viele Studierende sehen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Präsenz von Studierenden gerade nicht so erfahrbar ist. Und wir haben darüber diskutiert, dass in Zeiten von Corona die Studierendenschaft sowieso viel schwieriger hat, gerade sich wechselseitig zu vernetzen, zu organisieren und als Akteure aufzutreten. Und gestern kam die Idee auf, dass man irgendwie nochmal versucht, was anzustoßen, damit die Studierenden sich gegebenenfalls deutschlandweit halt mal vernetzen können und sich unter verschiedenen Unis treffen können. Und tatsächlich wird da was losgestoßen und es ist auf jeden Fall absehbar, dass wir im Laufe nächster Woche irgendein Veranstaltungsformat haben werden, wo sich die Studierenden nochmal konkret begegnen können. Was man nämlich sich fragen könnte, wenn es so um Mittelbau und so geht, weiß ich gar nicht, ob wir da auch systematisch die Studierendeninteressen mit auf dem Schirm haben oder ob die eigentlich auch nochmal ein eigenes Organ bräuchten, um sich als Statusgruppe besser, also keine Ahnung, das ist natürlich, machen die das schon und natürlich können sie das auch selbst und so, aber vielleicht geht's gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo die Leute, zum Beispiel wir gerade keine studentischen Mitarbeitenden haben in der DGS-Kongressorganisation, außer eine Person, glaube ich, oder so, wo normalerweise 40 Studierende sitzen und zusammenarbeiten, wäre es vielleicht ganz wichtig, dass wir da irgendwie eine Infrastruktur bauen oder dass wir auch als Beteiligte ein bisschen darauf achten. Eine Idee, die ich übrigens hatte, gerade wenn ihr noch Sessions leitet oder moderiert, könnte man übrigens auch überlegen, ob man nicht auch nochmal systematisch sagt, dass auch Studierenden Fragen gefragt sind. Keine Ahnung, es werden auch Leute schon fragen, keine Ahnung. Ich glaube, manchmal ist es auch hilfreich, Leute einfach nochmal anzurufen und anzusprechen, damit sie sichtbar werden, sich angesprochen fühlen und dass sie vielleicht sich auch eher trauen, sich einzubringen oder so. Aber das war etwas, was gestern.
Aber das ist ein guter, das ist spannend. Da gibt's, glaube ich, auch so Ad-Hoc-Gruppen, die in die Richtung gehen. Ne? Also die Frage ist ja auch immer sozusagen, ob diese Digitalisierung, und das wäre ja ein spannendes Thema dafür, eben soziale Ungleichheiten verschärft. Ne? Und da können wir ja schon sagen, ein Student traut sich eben vielleicht weniger, weil er dann noch viel sichtbarer wird. Also ich erinnere mich noch an meinem ersten DGS-Kongress, wo ich auch eine Frage mal gestellt habe. Und ich gestorben, bin halb gestorben dabei, ne? Ich glaube, das ist online vielleicht noch mal schlimmer sozusagen, weil es vielleicht auch mehr. Ich meine, da ist es so, wenn man sich so, ne, man denkt dann irgendwann, es rappelt einem, auf einmal meldet man sich und der Typ hat das schon draufgeschrieben. Da, hier muss man halt noch klicken. Das ist, sage ich mal, nochmal ein viel, viel, vielleicht wissentlicher Akt sozusagen, das irgendwie sich auf eine Bühne gebens, ne? Als wenn man aus dem Auditorium, vielleicht auch aus dem Schutzraum, dass man da sitzt und nicht aufstehen muss, nicht so vorgezerrt wird. Müsste man jetzt mal überprüfen, wäre spannend. Ansonsten, was mir noch einfällt, weil René zu langsam war. Nein, noch eine Veranstaltung. 100 Jahre Todestag von Max Weber ist ja am Dienstag dann, ne? 13:30 bis 16 Uhr. Eigentlich komischerweise gar keine Abendveranstaltung, sondern so mittendrin gelegt. Irgendwie von Stefan Möbius und Hubert Knoblauch, wo dann irgendwie Dirk Kessler, Hans-Peter Müller, Hans-Georg Söffner, Monika Wohlrab-Saar, das ist auch irgendwie sowas, wo man denkt so, ah, das ist, glaube ich, irgendwie kann auch sehr cool werden.
Ich hätte jetzt eigentlich auch zwei Anschlüsse gerade irgendwie, aber ich entscheide mich jetzt auch tatsächlich einfach nochmal für nächste Woche, also was mich da irgendwie interessiert. Und tatsächlich gibt es eine Veranstaltung, die auch von Hubert Knoblauch und von Silke Stets moderiert wird oder organisiert wird, nämlich zur Sprache der die Sprache der Gesellschaft, was ich mir ganz interessant finde bei all den Materialitätsdiskursen, die wir irgendwie zurzeit haben, auch nochmal explizit eine Session zur Sprache zu haben, weil ich doch schon den Eindruck habe, dass Sprache in den letzten Jahren, also in den letzten ein, zwei Jahren doch wieder eine ganz starke Bedeutung bekommen hat, wenn man sich vorstellt, irgendwie viele Begriffe mittlerweile umgedeutet werden. Cancel Culture ist sicherlich nur ein Ausdruck dessen. Aber die Funktion und Rolle von Sprache in der aktuellen Gesellschaft finde ich sehr, sehr spannend und tatsächlich auch ein Vortrag zur kommunikativen Verfertigung von Zukunft in projektiven Gattungen. Wir hatten heute ja auch bei uns in der Session, also in der Videoanalyse-Session, die wir heute Morgen durchgeführt hatten, auch einen Vortrag zu Prognosen. Von daher, den Blick in die Zukunft finde ich dahingehend sehr spannend. Das Zweite, was ich mir noch irgendwie so ein bisschen vor Augen geführt hatte, war einerseits, glaube ich, Sektion Kultursoziologie, sozialer Sinn und kulturelle Performance, der Verletzung, Herabsetzung und Produktion gesellschaftlicher Umordnung.
Das sind die Dresdner, ne? Oder?
Das ist von Heike Greschke und Dominik Schrage.
Ja, die haben ja ein SFB dazu oder so ein Cluster oder irgend sowas.
Da sind auf jeden Fall auch ganz spannende Themen mit dabei, wie Forschung zu marginalisierten und diskriminierten Gruppen, Anwendung der Sozialforschung im Bereich Sexarbeit an dieser Stelle. Und tatsächlich hast du es eigentlich auch schon gesagt mit Weber. Also da freue ich mich tatsächlich auch schon drauf. Und dann natürlich versuche ich mir noch ein paar Freiräume zu lassen, dass ich vielleicht doch noch ein paar Sachen sehe, die ich jetzt noch nicht auf dem Schirm habe, die ich mir aber mal irgendwann in meinen Kalender eingetragen habe.
Ja, ich lasse mich nächste Woche, glaube ich, ein bisschen treiben. Ich muss auch mal schauen. Ich habe ein paar andere Termine, die leider auch dann intervenieren. Ich wollte noch mal ganz kurz zu dem Punkt der Studierenden, dass sie nicht sichtbar sind. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, also nicht nur die Studierenden sind sichtbar, sondern also es gibt so ein paar, ich sage jetzt mal, emeritierte oder ein paar Professuren, die schon sichtbar sind, aber dann so die Vorträge halten. Aber mir fehlen auch viele andere Gesichter, die ich sonst so auf den Gängen kenne, treffe und sehe und so weiter. Also auch, ich sage jetzt mal eher aus der Professorenschaft, ich habe den Eindruck, das ist ganz stark von der Sichtbarkeit eine Mittelbauveranstaltung, diese Online-Konferenz, auch von den Leuten, die darüber kommunizieren, die digitalen Kanäle nutzen und so weiter. Also vielleicht sind ja ganz viele der Schwarzgeschalteten, sind dann die, mal böse ausgedrückt, die Boomer sozusagen, die es vielleicht auch nicht mehr nötig haben, sich sozusagen darzustellen, die halt auf anderen Tagen einfach immer da sind, weil sie nicht anders können, aber die Mittelbauleute, die müssen sich quasi anschalten, weil sie, da sind wir wieder beim symbolischen Kapital, weil sie präsent sein müssen. Also das wäre vielleicht nochmal eine kleine These, also die man...
Weiß ich gar nicht, ob das so sehr symbolisches Kapital ist, aber ich glaube, ich habe schon das Gefühl gehabt, in so Zwischenmeldungen oder so, dass... glaube ich, für, ne, wenn man jetzt mal nach einer Woche so ein bisschen das resümieren will oder so, dass es, glaube ich, schon gespalten ist. Ich glaube, es gibt einen großen Teil, die diesen Kongress defizitär wahrnehmen. Und meine Vermutung ist, dass es eben der Teil ist, der nicht über digitale, sage ich mal, Ersatzkanäle das auffängt. Ne? Also eben Leute, die nicht in WhatsApp-Gruppen sind, Leute, die nicht im Discord sind, die nicht Twitter verfolgen, oder nicht podcasten dazu oder so, denen fehlt natürlich unheimlich viel. Ne? Also wir haben ja damals auch gesagt, also deswegen, ich bin ja fast so ein bisschen eher eingeschüchtert dadurch, durch das Gefühl, dass Menschen das anscheinend hören oder so. Wir haben das ja auch aufgezogen, um dem selber zu entfliehen. Ne? Und das ist ja auch das, was ich das letzte Mal gemeint habe. Ich bin stärker involved in diesen Kongress und ich habe auch ein stärkeres Gefühl, engagiert zu sein da drin und aufmerksamer zuzuhören, weil wir das tun oder weil ich dann auf Twitter verstehe, worüber da gesprochen wird oder irgendwo anders. Ja? Und das sind die Dinge, die komplett unsichtbar sind, wenn man sie nicht... Das ist ja das Problem an dieser Pull-Kommunikation. Ne? Wenn du selber nicht hingehst und dort nachguckst, dann läuft es an dir vorbei. Und dann würde ich auch sagen, wenn es nur sowas ist, wo ich so ein paar blöde hier, ich klicke auf einen Knopf und da tauchen ein paar Gesichter auf und die erzählen irgendwas, dass das frustriert im Vergleich zur herkömmlichen Tagungserfahrung, das kann ich voll und ganz verstehen. So. Ich bin noch gespannt, man hat ja immer gedacht, so ein Kongress geht eine Woche und ich glaube, ich war noch nie auf einem Kongress, der länger als eine Woche ging. Von daher bin ich da nochmal sehr gespannt, wie das nächste Woche bei einem funktioniert. Also klar, ich muss jetzt nochmal fit sein, ne? Ich muss jetzt übers Wochenende auch überhaupt erstmal noch erarbeiten, was da passiert, so ein Stück weit. Auch klassisches Problem, ne? Wenn man beim Kongress am letzten Tag dran ist, dann arbeitet man den ganzen Kongress lang an diesem Vortrag und hört sowieso nichts anderes. Das ging jetzt hier anders. Durchs Wochenende ist ja dann noch Zeit, aber das, ja, da bin ich immer sehr gespannt.
Viel Erfolg.
Ja, bleiben wir vielleicht nochmal ganz kurz bei der Schlusskurve, die wir jetzt über die nochmal die Metadiskussion, was wir hier eigentlich machen und was unser Podcast eigentlich macht. Zunächst möchte ich eigentlich nochmal kurz einwerfen. Ich habe letzte Woche meinen René Rant eingeworfen. Na, vielleicht gibt es wieder mal was anderes, worüber ich mich aufregen kann. Also ich glaube, das könnte noch kommen. Diesmal war es nicht so weit. Ich habe letztes Mal natürlich mein eigenes Mikrofon verbaselt und war dann selber sozusagen das beste Beispiel dafür, warum man keine schlechten Mikrofone verwenden sollte. Das war einfach ein Einstellungsfehler. Sorry dafür, wir sind auch in der technischen Perfektion weit ab von dem, was, ich sag jetzt mal, die Silberrücken im Podcasting der Soziologie so leisten. Wir sind hier ein bisschen die amateurhaften Anfänger, die jetzt gerade ins Revier hineingebrochen sind. Aber ich denke, was wir machen wollen, ist ja hier eben, was haben wir jetzt schon ein paar Mal schon angedeutet, sozusagen die kleine soziologische Raucherpause oder das Abendgespräch abzubilden. Und damit wollen wir natürlich auch schnell sein und stecken nicht nochmal Tage in die Nachproduktion und in das perfekte technische Setup. Aber ich habe den Eindruck, dass es trotzdem ganz gerne gehört wird, zumindest von einigen. Und freue mich darüber, freue mich auch über Kommentare, die bei uns auf der Podigy-Plattform abgegeben werden. Die lesen wir erfreut. Ihr dürft auch böse Kommentare schreiben. Ja, so viel dazu, zum Meta vielleicht nochmal.
Es kann ja auch mit inbrünstigem Hass gehört werden, das ist ja auch okay. Ne? Wir können ja nicht das...
aber manche Angebote muss man vielleicht ja nicht machen.
Nein, aber ich wollte sagen, eigentlich ist das ja auch so ein Beispiel für dieses, das ist so ein bisschen wie bei diesem Discord, ne? Da war am Anfang, habe ich das Gefühl, auch ein bisschen mehr los, weil es halt eine kleine Gruppe war, ja? 20 Leute, die stehen halt mal, weiß ich nicht, vorm Hörsaal und reden. Und das, was bei diesem Discord passiert ist und was auch so da Sache ist, man fühlt sich jetzt eher so wie, 5 Leute stehen an einem Tisch und 20 stehen drumherum und hören denen zu. Das kennt man quasi in den Bereichen. Also ne, diese Hybridität auch zwischen Privatheit, dann sage ich mal das, was das hier ist, vielleicht Geselligkeit, die aber eben auch eine Art, aber noch nicht ganz Öffentlichkeit, wie dann sozusagen die Veranstaltung. Und das ist, finde ich immer spannend für diese digitalen Medien, dass die so eine dass die quasi, ohne dass vielleicht uns das irgendwie so, ne, oder ohne dass man selber das mitbekommt, dass die so ein Schiff durchmachen. Also wie zum Beispiel so eine, kennt jeder, wenn eine WhatsApp-Gruppe zu groß wird, splittert sie sich in kleine Untergruppen, weil sie eben von einem privaten Raum zu einem irgendwie dann doch öffentlicheren oder geselligeren Raum wird, der dann wieder neue private Hinterbühnen erfordert oder so. Von daher gibt es nächste Woche vielleicht von zweien von uns einen Podcast sozusagen, die da wieder dann, nein, das natürlich nicht, wir bleiben zusammen, das
Spaltungstendenz.
Es macht mir sehr viel Spaß, wir differenzieren uns, meinst du, und dann sind wir am Ende individuell am Start.
Genau. Also aus Singularitäten. Total.
Eigentlich bist du jetzt in eine ganz andere Richtung mit dem Kommentar gegangen, als ich das erhofft hatte. Ich dachte, du sagst noch was über die andere Podcast-Gruppe. Aber die wird man ja nachhören können. Die podcasten jetzt auch gleich nochmal in lockerer Runde. Professionell, im Gegensatz zu uns.
Die würden das auch nicht als Revier bezeichnen. Also das ist ja, glaube ich, außerdem sind es vielleicht keine Silberrücken, sondern Rising Stars oder so, wo man ja wirklich, das kann ich nochmal sagen, ne? Ich meine, das ist, die wisst ihr ja besser, also dieses... Future Histories, Neues Berlin, Soziologisches Kaffeekränzchen und wie sie alle heißen. Das sind ja Sachen, die man auf jeden Fall sich anhören sollte, ne? So. Und das fand ich aber auch krass. Also was da, das fand ich nochmal überraschend als so als Einblick, wie viel da passiert, wie vielfältig das ist und auch wie irre gut. Und aber dann doch irgendwie, ne, wenn man nicht hingeht, wenn man sich das nicht anhört, wenn man das nicht kennt, dann doch wieder so ein bisschen, dann doch noch unterm Radar. Also Dinge, die sozusagen auch noch. Deswegen Rising Star, das gehört eigentlich noch mehr nach oben, als es jetzt schon ist.
Ihr Lieben, macht's mal gut, habt ein schönes Wochenende, ein erholsames Wochenende und wenn ihr irgendwie noch was schaffen müsst, dann wünsche ich euch auch ein erfolgreiches Wochenende. Aber lasst es uns gönnen, dieses Wochenende. Hui hui. Und dann freuen wir uns sehr auf nächste Woche und gucken, was da kommt. Und dann geht's ab.